wo fängt man an? Am Pfingstsonntag, Thema Heiliger Geist, was so groß ist und so komplex ist. Wir werden jetzt auch in eine Themenreihe starten über den Heiligen Geist und werden so die nächsten Wochen so mehrere Aspekte vom Heiligen Geist so betrachten, um einfach das nicht alles in einer Predigt abhandeln zu müssen. Das würde auch gar nicht funktionieren. Und heute Morgen soll es darum gehen, um den Heiligen Geist, um die Kraft, um den Faktor, wo den Unterschied macht. Der Heilige Geist, der was verändert. Vorher, Heiliger Geist, nachher. Am Anfang schauen wir uns einen lustigen Videoclip an. Da geht es nicht wirklich um den Heiligen Geist, aber Jesus hat ja auch Bilder und als Beispiele benutzt. Und so benutze ich auch einen Videoclip einfach als Bild, als Beispiel, wo eine Kraft ist, die eine Veränderung hervorruft. Jetzt gucken wir uns mal kurz an.
Also erstmal aufessen, Jungs.
Mit Bild.
Ja. Jetzt nehmt euren Löffel und runter damit. Na los. Wollt ihr denn nicht wachsen und groß und stark werden wie euer Onkel Popeye?
Aber wir hassen Spinat.
Spinat macht euch so stark, dass ihr Kunststücke vollbringen könnt. Ihr könnt sogar Klavier spielen wie dieser Mozart. Seht ihr?
Aber wir hassen Spinat.
Wie glaubt ihr wohl, hat Fred Astaire so gut tanzen gelernt? Hm? Durch Spinat, jawohl. So.
Aber wir hassen Spinat.
Und was haltet ihr von Jack Dempsey, dem Preisboxer? Ach, hoch mit den Fäusten. Ja, nimm deine erstmal hoch. Gleich wirfst du das Handtuch, Junge. Und. Ach, da träumst du auch nur, du.
Unter diesen Bedingungen weiterzuarbeiten.
Jawohl. Was soll ich denn jetzt machen?
Vielleicht ist die Arbeit zu schwer. Asterix, mach doch mal ein Feuerchen unter diesem Kessel da. So. Nein, du kriegst nichts. Du bist mir als kleines Kind schon einmal in den Kessel gefallen. Zeig ihnen doch mal, wie der Zaubertrank wirkt, Asterix.
Kleiner, witziger Videoclip. Genau, das, was der Zaubertrank für Asterix ist und das, was der Spinat für Popeye ist, das ist für uns der Heilige Geist, der uns Kraft gibt und uns dazu befähigt, Dinge vollbringen zu können, die wir ohne ihn nicht verbringen könnten. Der den Unterschied macht. Leider gibt es den Zaubertrank nicht in echt und mir ist nicht bekannt, dass Spinat wirklich in echt so eine Wirkung hat. Vielleicht wird es den Kindern erzählt, immer schön den Spinat aufessen, das bewirkt was. Ich glaube, das war so die Philosophie dahinter. Aber das wäre doch toll, oder? Wenn du dich müde fühlst, wenn du dich schlapp fühlst, so eine Dose Spinat aufdrücken, zack, und auf einmal hast du Kraft, alles zu machen und alles zu vollbringen. Heutzutage gibt es ja so andere Dosen, da steht Red Bull drauf. Die bewirken schon ein bisschen so einen kleinen Kraftschub, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, jetzt von dem Jugendevent, wenn du sowas trinkst, das macht dich fit, vielleicht für eine Stunde oder für zwei, aber danach lässt es schon wieder nach. Also auch das kann nicht die Kraft sein, nach der wir uns ausstrecken, nach der wir streben, nach der, die alles verändern kann. Was können wir machen, wenn wir schwach sind. In 2. Korinther 12, Vers 9 heißt es, lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gerd hat letzte Woche sehr eindrücklich darüber gepredigt, über die Gnade Gottes, die in unserem Leben alles verändert, die alles bewirkt. Und aber auch darüber, dass es Sanftmut und Demut braucht, einfach zu erkennen und auch zuzugeben, ja, ich bin schwach. Ja, meine eigene Kraft reicht nicht. Ja, ich brauche was, was diese Veränderung herbeiruft. Also Popeye hat hier geniert sich gar nicht zuzugeben, dass er es aus eigener Kraft nicht hinkriegt. Er sagt, ich brauche den Spinat, denn nur mit dem Spinat kann ich das machen. Und er drückt sich so eine nach der anderen Dose rein und dann kann er tanzen, dann kann er auf einmal Klavier spielen, dann kann er auf einmal, hat er auf einmal Kraft und all diese Dinge zu tun, die er vorher nicht tun konnte. Ich frage mich, wo zieht er denn die ganzen Dosen immer her, wie viel der da unterm Kilt hat? Keine Ahnung, aber er sagt hier, ganz deutlich, aus eigener Kraft geht's nicht. Er gibt es zu. Und wenn wir so reagieren wie die Kinder, aber ich hasse doch Spinat, dann wird's schwierig. Es braucht eine gewisse Sanftmut und Demut, wie es Gerhard letzte Woche gepredigt hat, zuzugeben, jawohl, ich brauche diese Kraft. Ich schaff's alleine nicht. Ich kann's alleine nicht vollbringen. Ich brauche diese Kraftquelle, diese Kraft, die mich verändert. Ich mache mich auf dafür. Aber Gott macht es in einem Punkt anders, wie hier der Popeye. Er zwingt uns nicht, wie Popeye seine Kinder dazu zwingt, diesen Spinat runterzudrücken, nur damit sie es erleben. Sondern Gott erlässt uns immer die freie Entscheidung. Er lässt uns es immer offen. Es liegt an uns zu sagen, jawohl, ich möchte das probieren. Wenn du es noch nie gegessen hast, wenn du es noch nie erfahren hast, zu sagen, jawohl, ich mache mich auf dafür. Ich möchte von diesem Heiligen Geist probieren. Ich möchte es erfahren und ich möchte mich da hingeben und mich da auch zur Verfügung stellen. Aber das geschieht nur, wenn man sich freiwillig aufmacht. Gott wird da keinen dazu zwingen. Der Heilige Geist ist die entscheidende Kraft, die den Unterschied macht. Und der Heilige Geist ist derjenige, der alles verändert. Erstmal am Anfang, wer ist überhaupt dieser Heilige Geist? Direkt am Anfang, als wir in der Bibel lesen von der Schöpfung, lesen wir, dass der Heilige Geist bei der Schöpfung bereits beteiligt war. Das heißt, noch als die Erde wüst und leer war, als es noch überhaupt nichts gegeben hat, ist der Heilige Geist schon über dem Wasser geschwebt. Und dann, als Gott sich entschieden hat, Menschen zu machen, da hat er seinen Lebenshauch, seinen Ruach, seinen Atem in den Menschen hineingeblasen und dadurch, erst dadurch wurde der Mensch lebendig. Erst dadurch ist der Mensch überhaupt lebensfähig geworden. Und der hebräische Begriff für Heiliger Geist ist ja auch Ruach, was so viel bedeutet wie Wind oder Sturm oder auch Atem. Im Prinzip könnte man einfach zusammenfassend sagen, das ist Luft in Bewegung. Luft, die in Bewegung ist. Und der Heilige Geist ist jemand, der in Bewegung ist und der etwas bewegt. Immer da, wo in der Bibel großartige Ereignisse passieren, da war der Heilige Geist in Bewegung. Da hat der Heilige Geist gewirkt. Ohne ihn geht's nicht und alles geht nur aus ihm heraus. So können wir innerlich berührt und bewegt sein vom Heiligen Geist. Oder der Heilige Geist kann auch äußerlich gewaltige Veränderungen hervorrufen. Entweder wie ein richtiger Sturm oder auch wie ein leises Säuseln, wie ein leiser Wind, der aber zärtlich zu unserer Seele spricht und uns die Dinge sagt, die er uns sagen möchte. Ich finde es interessant, dass der Heilige Geist hier mit einem Wind gleichgesetzt wird. Ich weiß nicht, die Arten, wie man Heiligen Geist fühlen oder spüren kann, sind unterschiedlich und es wäre total spannend zu hören, wie ihr alle den Heiligen Geist spürt und empfindet. Das wird wahrscheinlich zeitlich nicht reichen, aber vielleicht kann man noch ein bisschen Austausch haben. Ich finde es immer interessant, im Hauskreis haben wir schon mal gemacht, den Austausch zu haben, wie erfährt jeder persönlich den Heiligen Geist. Bei mir ist es so, dass, also auch unterschiedlich, aber oft fühle ich den Heiligen Geist so, wie so ein Luftstrom, der durch mich durchgeht. Als würde jemand so eine Druckluftpistole nehmen und da irgendwo reinpusten und dann würde das durch den ganzen Körper durchgehen und so alles erfüllen. Und so empfinde ich das ganz oft. Der Heilige Geist ist da. Da ist was, was sich bewegt, was sich in mir ausbreitet und wo fühlbar ist. Liebe, Nähe, Gegenwart Gottes fühlen wir durch den Heiligen Geist, durch seine Verbundenheit. Und trotzdem ist der Heilige Geist, auch wenn er über dem Wasser schweben kann, kein Nebel, keine kosmische Energie, die wir irgendwie versuchen, zu esoterisch zu erfassen, ganz und gar nicht, sondern der Karl hat es heute Morgen schon gesagt, der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit. Das klingt vielleicht für manche, die noch nicht die Erfahrung mit ihm gemacht haben, ein bisschen dubios, der Heilige Geist, ein Geist, der eine Person ist. Also es hat nichts mit irgendeinem Spukgespenst zu tun, wo jetzt so durch den Raum spukt oder so, sondern der Heilige Geist, also wovor wir Angst haben müssten oder so, sondern er ist eine Person, mit der wir Nähe, mit der wir Beziehung, mit der wir Gemeinschaft haben können. Genauso wie wir mit Jesus Beziehung, Nähe und Gemeinschaft haben können, wie Jesus eine Person ist mit allen Emotionen. Ja, Jesus hat gelacht, er hat geweint, wir sehen, wie Jesus wütend war, wie Jesus liebevoll und einfühlsam war. In Jesus sehen wir am allerdeutlichsten und am einfachsten, dass Gott eine Person ist. Aber genauso ist der Heilige Geist auch eine Person, die wir erfahren und erleben können und mit der wir Gemeinschaft haben können, der unser Freund sein möchte. Der Heilige Geist möchte nicht unbekannt sein. Er möchte unser Freund sein. Er möchte unser Vertrauter sein. Er möchte, genau wie Jesus, dass wir mit ihm auf Tuchfühlung gehen, dass wir mit ihm in Verbundenheit leben. Und die ganzen Persönlichkeiten aus der Bibel, sie kannten den Heiligen Geist. Und er hat in ihrem Leben den Unterschied gemacht. Wenn wir im Alten Testament ganz kurz mal gucken, dann sehen wir da immer wieder, dass der Heilige Geist auch im Alten Testament, also das ist keine neutestamentliche Erscheinung, ich habe gesagt, von Anfang an war er da, bei der Schöpfung war er schon da, der Heilige Geist, ihn gab es von Anfang an, genauso wie es Jesus von Anfang an gegeben hat, gab es den Heiligen Geist von Anfang an. Und so haben wir auch im Alten Testament immer wieder Personen, die das erlebt haben, dass der Heilige Geist sie erfüllt hat. Sie wurden kurzzeitig, also der Heilige Geist hat im Alten Testament, das ist der Unterschied zum Neuen Testament, da komme ich nachher noch drauf, hat im Alten Testament bestimmte ausgewählte Personen erfüllt für eine bestimmte Aufgabe, um einen bestimmten Auftrag zu erfüllen und das auch nur für einen bestimmten Zeitraum. Bei David zum Beispiel lesen wir das, dass der Heilige Geist bei seiner Salbung über ihn kam und dass er ihn dann seitdem nicht mehr verlassen hat. Also da haben wir schon so eine relativ lange Spanne, wo der Heilige Geist auf jemand war im Alten Testament. Aber sonst haben wir eher so Situationen, wo der Heilige Geist Menschen befähigt hat, für eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Auftrag auszuführen. Zum Beispiel bei Mose, da waren die Baumeister, die am Werk waren, geisterfüllt. Ja. Wir haben heute auch einen Steffen hier, der hier als Baumeister mitgewirkt hat. Schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Und ich bin sicher, so wie dieses Gebäude hier gebaut worden ist, dass ihr vom Heiligen Geist erfüllt wart, als weise Baumeister, das hier so umzusetzen, wie der Geist Gottes das tun wollte. In 2. Mose 35, 30 lesen wir, er hat ihn mit dem Geist Gottes erfüllt und ihm große Weisheit, Verstand und Können für alle anstehenden Arbeiten gegeben. Der Herr hat sie in besonderer Weise zu allen möglichen handwerklichen Arbeiten befähigt. Da kommt dann eine Aufzählung zu Holz und was weiß ich für Arbeiten, heißt das weiter. Und auch zu Webe- und Stickereiarbeiten mit violettem, Purpur und karmesinfarbenem Garn und mit feinen Leinen. Das ist total stark, wie das beschrieben ist, zu was der Heilige Geist befähigen kann. Wir sehen das ja hier auch immer wieder in der Deko, dass jemand befähigt sein kann, durch den Heiligen Geist zu wissen, was dran ist. Oder ich habe gehört, dass hier Frauen auch einen tollen Kreativabend hattet. Also auch der Heilige Geist, er befähigt, Dinge zu tun. Er hat hier befähigt, in großer Weisheit handwerkliches Geschick gegeben. Wo gibt es noch Beispiele im Alten Testament, wo der Heilige Geist Menschen befähigt hat? Sag doch mal ein paar Beispiele, die euch einfallen. Na, das wisst ihr? Bitte? Genau, ja, richtig. Der hat das Stadttor den Berg hochgetragen. Das wäre aus seiner eigenen Kraft nicht gegangen. Und der hat auch, glaube ich, mit Haaren Nägeln aus der Wand gezogen. Das muss man mal machen. Ne? Also da war der Heilige Geist mit Sicherheit am Wirken, dass er ihm übernatürliche Kraft gegeben hat. Richtig. Was gab es noch für Beispiele im Alten Testament? Gideon. Genau. Gideon, ziemlich eindrückliches Beispiel, wie der Heilige Geist aus dem Feigling, der Angst hatte, der sich verkrochen hat, der sich versteckt hat in der Tenne, der sich versteckt hat, wie der Heilige Geist den gemacht hat zu einem Heermeister, um das Volk zu befreien. Und mit 300 Mann hat er die Leute geschlagen. Also Wahnsinn, was da passiert ist. Der Heilige Geist hat Gideon völlig, völlig verändert. Gibt es noch mehr Beispiele? Bitte? Elia, genau, richtig. Elia, der seine ganze Weisheit, seine ganzen Prophetien, seine ganzen Deutungen direkt vom Heiligen Geist bekommen hat. Übernatürliche Weisheit. Und auch Wunder, die er erlebt hat, ne? Also bei der Witwe und viele Beispiele mehr, mit was da alles war, ihr kennt diese Sachen. Das konnte er nicht aus sich heraus tun, das kam vom Heiligen Geist. Genau, Josef zum Beispiel, die Deutungen, mit der er die Träume gedeutet hat, das war der Heilige Geist, der ihm da Weisheit gegeben hat. Wir werden jetzt in dieser Serie auch uns über verschiedene Geistesgaben Dinge angucken. Das ist auch sehr interessant bei Josef zu gucken, welche Geistesgaben da auch gewirkt haben. Aber das, also auf jeden Fall hat der Heilige Geist ihn benutzt, um diese Träume zu deuten. Genau, David natürlich, um Goliath umzuhauen und. Es gibt noch sehr viel mehr Beispiele, wo der Heilige Geist Menschen gebraucht hat, Dinge zu vollbringen, die hätten sie aus eigener Kraft nicht tun können. Der Heilige Geist hat da total den Unterschied gemacht. Und wie gesagt, im AT kam er nur auf bestimmte Personen und eben nur für eine bestimmte Aufgabe zu einer bestimmten Zeit. Und dann haben wir in Joel 3 eine richtig starke Prophezeiung, eine Prophezeiung, die ausgesprochen worden ist und die in die heutige Zeit hineinspricht. Das ist richtig, richtig stark. Joel 3, in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer werden Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Das, was Joel hier prophezeit hat, war für die damalige Zeit absolut revolutionär. Vorher, wie gesagt, der Heilige Geist nur über wenig Auserwählte, und hier kommt er auf einmal über Söhne und Töchter. Hey, da heißt es, der Heilige Geist hat damals eher so diese alten, ehrwürdigen Herren und Propheten. Da war der Heilige Geist drauf, auf den alten Eli, der am Schluss kaum noch was sehen konnte und so, aber auf diesen alten, ehrwürdigen Personen, da hat sich der Heilige Geist niedergelegt. Und hier heißt es, hey, auf alle, auf Söhne und Töchter, auch auf die jungen Menschen wird der Heilige Geist kommen. Und dann geht es noch weiter, er sagt hier, auf Frauen, was damals revolutionär war, weil die Frauen, die haben nicht gesprochen, die haben nicht geredet in der Öffentlichkeit, das war nicht dran, zum Glück ist es heute anders. Und Mägde und Knechte, die hatten überhaupt gar nichts zu melden, die hatten überhaupt nichts zu sagen. Und das auf einmal heißt, der Heilige Geist, er erfüllt Knechte und Mägde, damit sie reden in der Öffentlichkeit, damit sie vom Heiligen Geist erfüllt weissagen werden. Hey, das war total revolutionär, was da prophetisch gesagt worden ist. Keine Klassenunterschiede mehr. Der Heilige Geist, der auf alle kommt, ausnahmslos auf alle, die dafür offen sind, die sich dafür öffnen. Das finde ich total stark. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir heutzutage noch ein bisschen so leben, manchmal, als wären wir noch im Alten Testament. Weil wir manchmal denken, der Heilige Geist kommt nur auf bestimmte Personen. Eigentlich wissen wir es, er kommt auf alle. Aber theoretisch. Aber in der Praxis leben wir oft so. Ja, der Pastor, die Gemeindeleitung, wenn die geisterfüllt sind, das wäre schon gut und wichtig, aber reicht es dir nicht? Oder bestimmte mit Apostel, bestimmte Leiter, wenn die den Heiligen Geist haben. Aber es reicht nicht, es reicht absolut nicht, es reicht ganz und gar nicht. Absolut nicht. Die Bibel sagt hier, wenn ihr zusammenkommt, jeder von euch hat was, jeder von euch bringt was mit. Es ist so wichtig, dass wir alle vom Heiligen Geist erfüllt sind, dass wir fähig sind, in unserem Alltag den Unterschied zu machen, dass wir unseren Alltag, die Menschen, die wir treffen, dass wir da Veränderung bewirken können. Dass er uns Kraft gibt, Dinge zu verändern, dass er uns Weisheit gibt, übernatürlich Situationen, in Situationen hinein, dass wir Weisheit bekommen, Dinge zu verändern, dass wir Antworten auf Fragen kriegen und viele, viele Dinge mehr. Wir alle brauchen den Heiligen Geist. Und genau deswegen, auch zum Thema Kleingruppenkonzept vielleicht ganz kurz, haben wir auch gesagt, Mensch, wir möchten das ja auch so machen. Wir möchten ein Kleingruppenkonzept haben, wo viele Kleingruppenleiter aufstehen werden, weil wir nämlich genau das glauben auch, dass der Heilige Geist nicht nur zu bestimmten Leitern und Personen und Persönlichkeiten spricht, sondern dass der Heilige Geist alle erfüllt und alle beruft. Und so kann auch ein normales Gemeindemitglied, was für mich überhaupt eine Abstufung ist, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, genau das ist ja das Tolle, was ich jetzt sagen will, genau das ist ja das Großartige, wo jeder eine Kleingruppe leiten kann und wo jeder erfahren kann, hey, der Heilige Geist kommt auf mich und er gibt mir Weisheit für meine Kleingruppe. Der Heilige Geist gebraucht mich, in meiner Kleingruppe Weisheit zu haben. Ja, aber wenn da dann jemand sitzt und fängt an zu weinen und da ist eine Not, was soll ich denn da machen? Der Heilige Geist ist da. Er gibt dir Weisheit und Kraft, richtig zu handeln, die richtigen Worte zu sprechen. und aus ihm heraus passiert alles. Ohne ihn können wir überhaupt nichts tun. Und das glaube ich, wenn wir verschiedene Gruppen haben in dieser Gemeinde, wenn wir mal 20, 25 Gruppen hätten. So, und jede Gruppe ist geleitet von einer geisterfüllten Person. Wow. Könnt ihr euch vorstellen, was da passiert? Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Atmosphäre ist, was in diesen Gruppen geschieht? Menschen werden sich in diesen Gruppen, werden da Gott erleben. Sie werden in diesen Gruppen Jesus finden. Sie werden in diesen Gruppen sich entscheiden, Jesus nachzufolgen und werden selber mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und es wird weiter und weiter gehen und wachsen. Es reicht dafür nicht der Sonntagsgottesdienst. Es reicht dafür nicht die Gemeindeleitung. Wir brauchen das. Wir brauchen das alle, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist so wichtig. Das ist so stark. Und das hat Joel, hat das hier schon prophezeit. Im Neuen Testament sehen wir dann die Erfüllung von dieser Prophezeiung. Der Heilige Geist, er kommt auf alle und er bezieht Wohnung bei uns. Das hat der Karl heute Morgen auch schon angestoßen. Das ist, was Jesus über den Heiligen Geist sagt, dass er Wohnung beziehen möchte bei uns. Ich lese mal den ganzen Text in Johannes 14, Vers 15. Ich finde das so stark, weil da so viele starke Sachen drin stecken. Ich hätte mir schwer getan, da irgendwelche Verse rauszukürzen. Wir lesen es mal gemeinsam. Johannes 14, ab Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch eine kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet ihr auch leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, dass ihr in mir seid und dass ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und mich in ihm zu erkennen geben. Da fragte ihn Judas, Herr, wie kommt es denn, dass du dich nicht nur uns zu erkennen geben willst? Da fragte Judas, Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch durch nichts entmutigen. Da steckt so viel drin in diesem Text. Jesus, er hat da seinen Jüngern gesagt und offenbart, dass er nicht mehr lange da sein wird, dass er gehen wird, dass er sie verlassen wird. Was war da bei den Jüngern? Mit Sicherheit Abschiedsschmerz. Mit Sicherheit wie jetzt schon. Wir erleben doch so tolle Sachen mit dir und das möchten wir noch länger und wir möchten dich noch nicht gehen lassen, wir möchten dich noch nicht loslassen. Wir möchten noch, dass du bleibst. Wir möchten noch so viel mehr mit dir erleben. Wir sind noch lange nicht fertig, noch lange nicht am Ende mit dir. Und Jesus sagt aber, er wird gehen, er wird sie verlassen und dann verspricht er hier, sie nicht als hilflose Waisen zurückzulassen. Das finde ich ein wunderschönes Bild, was hier benutzt wird. Sondern er sagt hier, er wird einen Beistand geben. Den Parakletos, wie er im Griechischen genannt wird. Was so viel heißt wie der Herbeigerufene, der Herbeigesehnte, der, den ich gerufen habe zur Hilfe, zur Unterstützung. Wir haben hier verschiedene Bibelübersetzungen und jede Bibelübersetzung übersetzt es ein bisschen anders. Hier in der NGÜ steht schlicht einfach nur der Helfer. Martin Luther hat den Heiligen Geist mit der Tröster übersetzt. Und andere Übersetzungen finden wir auch sowas wie Beistand. Wenn wir vom griechischen Wort herkommen, dann kann man das mit einem Beistand übersetzen, wo eher sowas anklingt wie Rechtsanwalt, wie Verteidiger, wie jemand, der für mich da ist, der für mich kämpft, der alles für mich gibt, der mich verteidigt, der mich unterstützt, der mich rausboxt. Wenn ich in der Klemme stecke, dann macht er alles für mich. Ich muss mich nicht selber verteidigen, weil er mich verteidigt. Fakt ist, diese ganzen Wörter sind alle okay, weil er für, der Heilige Geist, er verkörpert alles davon. Alles davon deckt er ab. Er ist unser Tröster, wenn wir traurig sind. Er ist unser Helfer, wenn wir Hilfe brauchen. Er ist unsere Kraftquelle, wenn wir schwach sind. Er ist, wie gesagt, der Beistand, der uns rausboxt und der uns Kraft gibt, die wir selber nicht hätten. Und er ist derjenige, der für immer bei uns sein wird. Das ist genau das, was der Karl vorhin auch schon gesagt hat. Er möchte immer bei uns sein. Ich finde so stark dieses Bild vom Heiligen Geist, wie er sagt, hey, ich möchte in euch wohnen. Ja? Also der Heilige Geist ist nicht so ein Besuch, der zu dir kommt und vielleicht noch seine Zahnbürste eingepackt hat, der so ein paar Nächte auf deinem Schlafsofa verbringt und dann die Wohnung wieder verlässt. Sondern der Heilige Geist ist jemand, der sagt, er möchte komplett einziehen. Nicht nur in einem kleinen Gästezimmer, sondern er möchte alles ausfüllen. Er möchte alle Zimmer mitbenutzen. Er möchte alles durchdringen. Er möchte bei dir wohnen, in enger Freundschaft, in enger Beziehung, in enger Gemeinschaft. Wenn wir nochmal das Bild haben von Luft, finde ich das auch bezeichnend, dieses Bild vom Wohnen zu erklären. Wir alle brauchen Luft zum Leben. Ne, wenn wir mal die Luft anhalten, längere Zeit, irgendwann merken wir, funktioniert es nicht mehr. Wir alle brauchen Luft zum Leben. Und das Schöne ist, wenn wir Luft einatmen, dann bleibt diese Luft nicht nur in unseren Lungen, sondern sie wird über das Blut wird sie im ganzen Körper verteilt, der Sauerstoff. Das heißt, der ganze Körper wird erfüllt und durchdrungen von diesem Sauerstoff. Und genauso ist es beim Heiligen Geist auch. Er möchte nicht nur in unserer Brust bleiben, sondern er möchte sich ausbreiten. In jede Zelle unseres Körpers, bis in den kleinen Zeh. Überall möchte er hin. Er möchte sich komplett ausbreiten in uns. Er möchte uns ganz durchdringen. Und die Voraussetzungen, um ihn zu erfüllen, ich habe vorhin gesagt, der Heilige Geist möchte auf alle kommen. Er möchte jeden erfüllen. Und es stimmt auch. Aber hier heißt es, die Welt kann ihn nicht empfangen, weil die Welt ihn nicht kennt und weil die Welt ihn nicht sieht. Bedeutet, der Heilige Geist ist ein Geschenk, was Gott seinen Kindern gibt. Das heißt, die Voraussetzung, den Heiligen Geist zu empfangen, ist, dass man sagen kann von sich, jawohl, ich bin ein Gotteskind. Dass ich bewusst die Entscheidung getroffen habe, dass ich mein Leben mit Jesus leben möchte. Vielleicht sagst du heute Morgen, oh, das ist schade, ich hätte den Heiligen Geist, ich hätte schon mal gerne empfangen, aber ich habe diese Entscheidung noch nicht getroffen. Kein Problem, du kannst beides gleichzeitig machen. Du kannst dich für Gott entscheiden und sagen, ich möchte dein Kind sein und du kannst den Heiligen Geist empfangen und erfüllt werden von ihm. Aber wichtig ist das, wenn die Kraft fehlt, aber alles gut, okay. Wenn die Kraft fehlt, dann fehlt was, ne? Die macht einen Unterschied. Das ist das, was der Karl heute Morgen gesagt hat. Es geht nicht um die Wirkungen des Heiligen Geistes, sondern es geht um den Heiligen Geist als Person, als Beziehung. Und das ist total wichtig. Es gab einen in der Bibel, ich glaube Simon der Magier hieß der, und der hat gesehen die Auswirkungen vom Heiligen Geist, die Jünger, die Wunder getan haben durch den Heiligen Geist. Und er hat gesagt, das will ich auch, das brauche ich auch. Und er wollte das für Geld wollte er das abkaufen, diese Wirkung des Heiligen Geistes. Das hat aber nicht funktioniert, das haben die Jünger nicht gemacht. Das sagt der Mensch, es geht nicht darum, um die Wirkungen des Heiligen Geistes. Es geht immer um Beziehung und immer um Freundschaft bei Gott. Das ist das wesentlich Wichtige. Und beim Heiligen Geist geht es genau auch darum, es geht nicht um seine Wirkungen, sondern es geht darum, mit ihm Freundschaft zu haben, mit ihm Beziehung zu haben, den Heiligen Geist als Person wahrzunehmen und zu sagen, ich bin mit dem Heiligen Geist befreundet. Und wenn ich mit ihm befreundet bin, dann wird es Auswirkungen in meinem Leben haben. Dann werden Wirkungen dazukommen und so weiter und so weiter. Aber es muss, der Fokus muss klar sein, der Fokus auf Beziehungen, auf Freundschaft und nicht nur sich nach Wirkungen auszustrecken. Das funktioniert nicht. Es geht immer um Beziehungen. Und die Jünger, die brauchten den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist einen wesentlichen Unterschied gemacht hat und der alles verändert hat. Wenn man eine Veränderung, um eine Veränderung zu erkennen, braucht man zwei Faktoren, die man kennen muss, nämlich vorher und nachher. Dann sieht man, dass sich was verändert hat. Und ich möchte kurz mit euch mal betrachten, wie das bei den Jüngern war. Wie die Jünger waren vor der Geistestaufe. Jetzt mal angefangen als Beispiel mit Petrus. Petrus war ja jemand, der von Anfang an eigentlich von sich selber überzeugt war. Der wusste, ich werde für Jesus alles geben. Und wir haben hier auch Jesus, als Jesus diesen Petrus begegnet, da sagt er zu ihm, Petrus, du bist mein Kephas, du bist mein Felsen. Ich kann mir das jetzt mal so vor, wie er ihn so in den Arm nimmt, so den Petrus und sagt, Petrus, du bist mein Mann, du bist mein Kerle, du bist mein Felsen. Weißt, mit dir habe ich richtig was vor, weißt, wir zwei, du und ich, du bist mein richtiger Kerle, du bist mein Felsen. Mit dir gehen wir vorwärts. Und wie Petrus sich gefreut hat, jawohl, und das möchte ich auch sein, ich möchte diesen Felsen sein, ich möchte das verkörpern. Und deswegen war er auch immer jemand, der immer mit vorne dabei war, immer alles gegeben hat für Jesus und der auch von ganzem Herzen auch das wollte, dieser Felsen für Jesus sein. Er wollte es tun. Aber wir merken, dass er es aus eigener Kraft nicht hingekriegt hat. Als Jesus später sagt, heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden, hat Petrus gesagt, nein, ich nicht, ich gehe mit dir. Bis ans Ende, ich gehe mit dir sogar bis zum Tod, ich gehe mit dir bis ans Kreuz. Und Jesus sagt, nee, du wirst mich dreimal verleugnet haben, wenn der Hahn kräht. Und trotzdem sagt Petrus immer noch, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Und wie kam es? Wir wissen es, Petrus hat Jesus verleugnet. Ich glaube nicht, dass der Petrus jemand war, der einfach so immer so ein paar Worte rausgeschwafelt hat, die er selber nicht so gemeint hat. Ich glaube, dass sein Herzen aufrichtig war. Ich glaube, dass Petrus das wirklich von ganzem Herzen wollte. Ja, Jesus, ich halte an dir fest. Ich bleibe bei dir. Ich gehe mit dir bis in den Tod. Ich glaube, sein Herz hat gestimmt. Ich glaube, er wollte das wirklich. Aber dann, als die Bedrückung kam, als die Verfolgung kam, als jemand gefragt hat, die Magd, du gehörst doch auch dazu, du warst doch auch einer von denen. Da hat er Angst gekriegt und da hat er es geleugnet. Und wir lesen, danach hat er bitterlich geweint, weil es ihm so leid getan hat, dass er es nicht hingekriegt hat. Er hat sich so geschämt und wollte am liebsten eigentlich gar nichts mehr machen, weil er sich so geschämt hat. Und da hat er was gemerkt, aus eigener Kraft geht es nicht. Ich kann es noch so stark wollen, ich kann es noch so stark versuchen, aus eigener Kraft kriege ich es nicht hin. Ich schaffe es aus eigener Kraft nicht, weil meine eigene Kraft irgendwann zu Ende geht. Und er war nicht der Einzige. Es heißt hier auch in der gleichen Bibelstelle in Matthäus 26, 35, dasselbe beteuerten auch alle anderen Jünger, dass sie ihn nicht verlassen werden. Und dann haben sie sich aus Angst verkrochen. Alle haben sich zurückgezogen. Sie alle haben sich versteckt. Und dann lesen wir, ihr kennt das Ereignis an Ostern, nachdem Jesus gestorben ist, in Johannes 20, 19, dass sie zusammen waren in diesem Raum, die Jünger, und dass sie die Türen abgeschlossen hatten. Warum hatten sie die Türen abgeschlossen? Natürlich, weil sie Angst hatten. Sie haben Jesus sterben sehen am Kreuz und es war ein schlimmes, traumatisches Erlebnis. Wir haben so ein bisschen, der Jochen hat es mal so schön betont, dass wir oft über das Kreuz so schnell hinweggehen, weil wir wissen ja, wie es ausgeht. Wir wissen ja, okay, Karfreitag halte ich aus und dann kommt Ostersonntag, dann kommt die Auferstehung, dann kommt das, worauf ich mich freue. Aber die Jünger, die wussten das nicht. Die wussten nicht, obwohl er es ihnen gesagt hatte. Jesus hat ihnen gesagt, ich werde wieder leben am dritten Tag, aber sie haben es nicht mehr gewusst. Sie haben es vergessen, weil sie so gelähmt waren, voll Angst. Sie waren nicht fähig, Zeugen zu sein. Sie waren nicht fähig, irgendwas für Jesus zu tun. Sie haben sich verkrochen, weil sie die Angst hatten, Mensch, wenn die Römer uns finden, dann sind wir die Nächsten, die da hängen. So haben sie Angst gehabt. Und dann kommt Jesus in ihre Mitte und sie begreifen das Unglaubliche. Jesus ist nicht tot, Jesus lebt. Die ganze Hoffnung ist doch wieder da. Und sie haben wieder geglaubt an Jesus und sie waren begeistert. Und danach, nach dieser Begegnung hat sich alles verändert, oder? Noch nicht. Noch nicht. Wir lesen hier, dass auch nachdem Jesus da war und nachdem Jesus ihnen begegnet ist, nachdem er ihnen erschienen ist als Auferstandener, dass sie trotzdem sich immer noch eingeschlossen hatten. So. Jesus sagt ihnen hier, bleibt hier und wartet, bis der Heilige Geist kommt. Und denen ist gar nicht schwer gefallen zu warten. Und sagt, okay, Jesus, kein Problem, wir warten. Ist die Tür noch abgeschlossen? Das wäre uns recht so. Also das heißt, diese Befähigung, verändert zu werden, ging nicht von dem auferstandenen Jesus aus, sondern letztendlich schon, weil es ein Zusammenhang natürlich ist. Aber nur die Erscheinung von Jesus hat ihr Leben nicht verändert, sondern verändert wurden sie erst durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Erst der Heilige Geist hat sie befähigt, Zeugen zu sein. Trotz dieser Begegnung mit Jesus sind sie immer noch 6 Wochen versteckt und zurückgezogen geblieben. Ich finde das so interessant, wenn Jesus sagt in Johannes 14, Vers 12, ich versichere euch, ihr werdet dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja sogar noch größere Dinge, denn ich gehe zum Vater. Das sagt Jesus, ihr werdet die gleichen Dinge tun, die ich getan habe, ihr werdet sogar noch größere Dinge tun. Wahnsinn. Und damit meint er jetzt diese Jünger ehrlich? die sich da verkrochen haben, die abgeschlossen haben, die sich nichts getraut haben, diese Jünger meint Jesus damit. Aber dann kommt Jesus nochmal und er sagt ihnen, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Jesus macht sich extra die Mühe, nochmal wiederzukommen, nur um ihnen das zu sagen. So wichtig war es ihnen, das nochmal zu sagen. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt, in den entferntesten Gegenden der Erde. Ich finde es so stark, dieser Haufen, der sich da ängstlich eingeschlossen hat, da sagt Jesus, ihr werdet fähig werden, Zeugen zu sein, es allen zu sagen, es allen zu erzählen. Und dass wir heute Morgen Christen sind, dass wir Jesus kennen, das sehen wir, das ist die Frucht davon, dass das funktioniert hat. Dass es tatsächlich passiert ist, dass es tatsächlich gekommen ist. Der Heilige Geist, er musste kommen. Die Jünger hatten, die Jünger haben sich so sehr verändert, diese Veränderung hätten sie aus sich selber heraus nicht vollbringen können. Aus sich selber heraus hätten sie das nicht bewerkstelligen können. Aber der Heilige Geist hat sie völlig verändert. Genau, genau, die Zeit ist schon fortgeschritten. Ich lese es nicht mehr, aber dieses Pfingstereignis, wo sie es dann erlebt haben, ich finde es so gewaltig. Wir lesen, es sind 120 Leute zusammen, die gewartet haben auf die Erfüllung vom Heiligen Geist. Und eigentlich waren das auch genau die Leute, die sich eingeschlossen hatten, weil sie Angst hatten. Und sie haben gewartet. Und dann kommt der Heilige Geist wie ein gewaltiger Sturm, wie ein gewaltiges Brausen. Und die ganze Nachbarschaft, die ganze Umgebung merkt, hey, irgendwas passiert da, irgendwas geht da ab. Und sie sind zusammengelaufen und sie kamen und auf einmal waren ungefähr 3000 Leute da. Hey, wäre das nicht stark, wenn wir das erleben würden, dass bei unseren Gottesdiensten der Heilige Geist so stark ist und präsent ist und so am Wirken ist, dass die Nachbarschaft merkt, hey, hier passiert irgendwas. Ich muss hier hin, weil ich das wissen will, was geht hier ab, weil ich nicht in negativer Art und Weise, sondern weil sie merken, da ist eine Kraft da, die in positiver Art und Weise mein Leben verändert. Was mir gut tut, was mein Leben auf positive Art und Weise komplett verändern kann. Wäre das nicht stark, wir würden das erleben. Es gab mal eine Jugendfreizeit in Schweden, wo die das erlebt haben. Einige Jugendliche sind hingegangen und haben gesagt, Mensch, sie möchten dort die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erleben. Und die Freizeit war eigentlich vorbei und sie hatten es nicht so wirklich erlebt. Und dann haben sie sich gesagt, Mensch, war das jetzt wirklich alles? War das wirklich alles? Wir wollten eigentlich mehr erleben. Und dann sind sie noch da geblieben nach der Freizeit und haben einfach gebetet und haben gesagt, Gott, das kann es nicht gewesen sein. Wir wollen mehr, wir brauchen mehr von dir. Und dann war es tatsächlich so, dass dann auf einmal die Tür aufging und die Feuerwehr kam rein, weil Nachbarn aus der Umgebung die Feuerwehr gerufen haben, weil die dachten, da brennt es da drin. Und da drin hat es nicht gebrannt, sondern ich weiß nicht, wie das visuell ausgesehen hat. Keine Ahnung, überhaupt nicht. Aber da drin muss irgendwas passiert sein, dass die Nachbarn dachten, hey, da brennt es, dass irgendjemand die Feuerwehr gerufen hat. Manchmal sehen wir auf so Bildern so die Jünger, wie sie so eine Kerze auf dem Kopf haben. So als wären sie so ein lebender Kerzenhalter. Ich glaube, so war das nicht. Ich glaube, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das war ein Feuer, was durch dich durchgeht. Was du überall spürst, was dich verändert, was durch Mark und Bein geht. Wo du merkst, hey, ich werde verändert. So wie es mein Freund gesagt hat, der sein Leben Jesus gegeben hat, wo er im Gottesdienst war, Mensch, ich habe ein Feuer gespürt, was alles verändert hat. Und als ich dann für ihn gebetet habe, hat er danach zu mir gesagt, Mensch, sag mal, bist du ein Magier oder was ist los mit ihm? Sag ich, wieso, was meinst du denn? Das hat man natürlich nur einen Spaß von ihm. Er hat gemeint, na, als du für mich gebetet hast, da kam von deiner Hand eine Wärme, die hat meinen kompletten Körper erfüllt und durchdrungen. Ich sage, das war nicht ich. Ich bin ein normaler Mensch, das war der Heilige Geist, der dich erfüllt hat, den du so gespürt und wahrgenommen hast, eine Wärme, die durch dich durchgeht, die dich verändert und die noch so viel mit dir vorhat. Und genau das ist es. Und die Jünger, die erfüllt wurden vom Heiligen Geist, sind verändert. Der Petrus, der vor einer kleinen Gruppe Leute, vor einer Magd, nicht sagen konnte, jawohl, ich gehöre zu diesem Jesus, der steht auf einmal hin und er hält eine leidenschaftliche Pfingstpredigt und 3000 Menschen bekehren sich. Hey, was für eine Veränderung. Vorher konnte er nicht im kleinen Kreis sagen, jawohl, ich gehöre zu diesem Jesus. Vorher hat er sich eingeschlossen und wollte niemand sehen. Und auf einmal hält er eine Predigt und 3000 Leute sind berührt, weil sie merken, da ist eine Kraft in den Worten. Der Heilige Geist hat alles verändert, hat den Unterschied gemacht. Und dann kommen sie da raus, erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes, und sie fangen direkt an, Menschen zu heilen. Der da davor saß, Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir, steh auf. Und sie haben zum ersten Mal eine Heilung erlebt, ohne dass Jesus selber dabei war. Natürlich war er dabei, aber in anderer Form, nämlich durch den Heiligen Geist. Okay, ich habe am Schluss noch einen Videoclip und dann gehen wir in Lobpreiszeit, wir nehmen uns die Zeit. Und zwar ein Bild noch vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat, in Johannes 7, Vers 38 lesen wir, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wie es in der Schrift heißt, mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Der Heilige Geist als Bild von Wasser, was alles durchdringt und alles überflutet. Und ich glaube, das ist auch genau das, was uns befähigt, um Zeugen zu werden. Weil andere Menschen, die sich fühlen, als würden sie in Trockenheit leben, auf einmal merken, hey, von dem Christen, da geht lebendiges Wasser aus, da gehen Worte aus, die mein Leben verändern, die mein Leben berühren. Und warum Menschen sich dann auch entscheiden, weil sie merken, da ist eine Kraft, die was verändert. Wir gucken jetzt noch einen Videoclip an, einen kleinen, wo wir das sehen, wie der Heilige Geist, das ist nicht der Heilige Geist, aber wieder ein Bild dafür, wie eine Trockenheit verändert wird durch Wasser und wie sich dadurch alles verändern kann. Dann gehen wir dann gleich los. Gucken wir mal den Clip noch an.
Auf Tod und Vernichtung in der Wüste folgt unausweichlich Geburt und neues Leben. Nur wo Regen ist, wird neues Leben entstehen. Und so braut die Natur einen Sturm zusammen und treibt schwere Gewitterwolken über die Gebirgsbarriere heran. Im Lande der Gegensätze gibt es keine halben Maßnahmen. Entweder überhaupt kein Regen oder Regen bis zum Wolkenbruch. Ebenso plötzlich wie der Sturm kommt, ist er auch wieder vorbei. Doch noch gewaltiger als der Gewittersturm selbst ist das, was darauf folgt. Denn jetzt, Meilen entfernt, wo die schweigende Wüste liegt, unberührt vom Wolkenbruch und kein Tropfen gefallen ist, hört man ein unheimliches Grollen. Es scheint aus allen Canyons gleichzeitig zu kommen. Plötzlich, von überall her, brausen ungeheure Wassermassen heran. Die große Flutwelle der Wüste. Durch ausgetrocknete Flussläufe wird immer schneller und gewaltiger. In diesen kleinen Hügeln gibt es nichts, was die brausenden Wasser aufhalten könnte. Und so kommen sie von allen Seiten zusammen. Sie werden zum Sturzbach und schließlich zum Niagara-Fall der Wüste. Plötzlich kommt die Flut heran, dass der trockene Wüstensand zu mächtigen Wolken aus Staub und Wasser aufgewirbelt wird. Für eine kurze Zeit ist die Luft vom Brausen und Donnern der Wasser erfüllt. Dann lässt es nach und bald ist kein Laut mehr zu hören. Die Gewalt verebbt, das Wasser mischt sich mit der Erde, bis nur noch ein Strom von Schlamm übrig bleibt. Und schließlich versickert diese tobende Wasserflut in der endlosen Weite der Wüste. Man sollte glauben, dass die Natur das Wasser nur gebracht hätte, um es zu verschwenden. Denn jetzt zieht die sengende Sonne alle Feuchtigkeit aus der Erde. Und doch scheint es nur so. Die Feuchtigkeit ist in den Sand der Wüste gedrungen und hat die schlafenden Samenkörner geweckt. Über Nacht wird die lebende Wüste zu einem blühenden Garten. Tausende von blühenden Blumen. Ein Triumph der Natur.
Genau. Ich finde es so beeindruckend, wenn wir das sehen, das ist eine Wüste, da Trockenheit, da hat es nichts, da gibt es nichts. Und wenn dir jemand sagen würde, hey, ihr wart ab, da fängt es gleich an zu blühen, würde derjenige dich für verrückt erklären. Aber das Wasser kommt und die schlafenden Samen werden geweckt und auf einmal fängt es an zu blühen. Und das ist auch ein Bild für das, was der Heilige Geist tun möchte. Da, wo wir uns fühlen, als wären wir in Trockenheit, als wären wir in der Einöde, möchte der Heilige Geist kommen. Er möchte uns überfluten und er möchte uns erfüllen. Und dann fängt unser Leben an aufzublühen. Dieses schlafenden Samen ist ein Bild dafür da, ist ein Bild für das, dass Potenzial da ist. Es ist eigentlich alles vorhanden, was es braucht, um aufblühen zu können. Alles, was fehlt, ist in diesem Bild das Wasser. Und alles, was fehlt bei uns, ist der Heilige Geist. Und wenn der Heilige Geist kommt und uns erfüllt, dann werden wir merken, wie unser Leben anfängt, einfach aufzublühen. Genau. Und wir möchten das heute Morgen jetzt einfach machen, eine Zeit haben, wo wir jetzt in Lobpreis gehen, dann streck dich danach aus, nach dem Heiligen Geist und nach dem, was er dir geben möchte. Ich bete noch und dann gehen wir die Lobpreiszeit. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, dass wir nicht aus eigener Kraft heraus stark sein müssen, sondern dass du derjenige bist, der uns deinen Geist gibt, deinen Geist, der den Unterschied macht, deinen Geist, der uns Kraft gibt und mit allem ausstattet, was wir brauchen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du heute Morgen kommst und dass du uns überflutest, reichlich, überschwänglich, verschwenderisch. Heiliger Geist, dass du kommst, so wie wir diese Wassermassen gesehen haben, gerade in dem Clip, dass du kommst gewaltig und dass du uns erfüllst heute Morgen ganz neu, dass wir das erfahren können. Jawohl, du bist da, du lebst und du gibst uns Kraft und dass wir sehen, wie deine Frucht in unserem Leben aufblüht. Danke, dass du da bist, Heiliger Geist, und danke, dass du uns heute Morgen erfüllen möchtest mit deiner Kraft und mit deiner Stärke.